Jesus, der war nicht einfach einzuordnen. Jesus, den konntest du nicht eben in deinen Aktenschrank packen, in deine Hosentasche reinpacken, sondern Jesus, der hat begeistert und Jesus hat verstört. Also es war diese Spannung da, ja. Selbst die Leute, die so das ganze Leben mit Jesus oder das ganze Leben 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sind, seine Jünger, ja, die kommen immer wieder an diesen Punkt, dass sie sich wundern, wer ist denn das eigentlich? Wer ist das? Jesus, wer bist du? Und ich finde es total wichtig, wenn wir uns diese Frage immer wieder stellen, ja, dass wir fragen, Jesus, wer bist du? Und wenn ihr heute Abend heimgeht mit vielleicht ein paar Fragezeichen im Kopf, dann freue ich mich total. Ja, dann haben wir was geschafft, weil dann ist vielleicht genau das passiert, dass ihr diese Schublade wieder aufgemacht habt, in die ihr Jesus reingesteckt habt. Und dass er mal wieder rausgucken darf und ihr ihm diese Frage stellen könnt, ja, wer bist du eigentlich? Und ja, ich sitze jetzt hier vorne und ihr könntet mich eigentlich auch fragen, was muss ich machen? Ja, ich brauche es jetzt noch nicht, aber gleich. Pass mal auf. Schwupps. So, jetzt müsste es eigentlich losgehen. Ansonsten habe ich nichts verändert. Ihr habt jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um das hinzukriegen. Bisher brauchen wir noch keine Präsentation. Nur um euch ein bisschen nervös zu machen. Ja, ich sitze jetzt hier und ihr könntet mich auch gut fragen, wer bist denn du eigentlich? Weil die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich überhaupt nicht. Und deswegen erzähle ich mal noch ganz kurz ein bisschen was. Das gibt auch den Beamer-Leuten ein bisschen Zeit, um ihre technischen Probleme zu lösen. ja, wie gesagt, manche haben es mitbekommen. Ich komme aus Bayern, aus der Nähe von Nürnberg. Ich bin 24 Jahre alt und studiere gerade noch. In meinen Gedanken bin ich so. Wenn ich euch sage, wie alt ich bin und dass ich 3 Kinder habe, dann bin ich eher abgeschrieben für euch als alter Sack. Manche glauben es mir immer noch, wenn ich mich 10 Jahre jünger mache. Naja, ja, ich bin schon fertig mit dem Studieren, aber irgendwie studiere ich trotzdem. Also ich fühle mich immer sehr verbunden mit Studenten und arbeite auch gerne mit Studenten zusammen. Bin öfter mal in Nürnberg in der SMD. Aber ich studiere tatsächlich auch noch, ich habe einen Studentenausweis, ja, ich mache so ein Fernstudium und studiere dann und wann mal so ein bisschen Theologie. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich eben Familie, ne? Ich habe eine liebe Frau und 3 kleine Jungs, die sind 5, 3 und 1. Und von dem her ist immer ordentlich Action zu Hause angesagt. Ich bin selbstständig, arbeite als so ein bisschen in der Richtung Grafiker und wir machen viel Videos, habe ich zusammen mit einem Freund eine Agentur. Und genau, so viel dazu. Wir sind in einer Gemeinde in der Nähe, also so südlich von Nürnberg. Ja, das ist so, keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt, Fränkisches Seenland. Ist so eine Urlaubsgegend, kann man ganz hübsch Urlaub machen. Und in dieser Urlaubsgegend sind wir quasi zu so einer Gemeindegründung dazugestoßen. Ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, also ich kann es eigentlich nicht mehr Gemeindegründung nennen, deswegen brenne ich drauf, dass wir endlich wieder was Neues gründen, damit ich wieder von Gemeindegründung sprechen kann. Und genau, so viel zu mir. Ich komme aber, wie ihr auch von meiner Sprache hört, ja, ich bin jetzt kein Franke, sondern ich komme eigentlich ursprünglich so aus der Heidelberger Ecke und ich komme auch nicht aus irgendeinem christlichen Hintergrund, ja, sondern bei mir hat es angefangen, mein Weg mit Jesus, da war ich so 17, 18 rum, ja. Da hat sich in meiner Familie, also ich habe noch eine Schwester und einen Bruder, und meine Schwester, ja, die ist 7 Jahre älter als ich, und die kam auf einmal mit Jesus nach Hause. Danach kam meine Mutter, kurz danach auch mit Jesus nach Hause. Und für mich war das sowas, ja, ich habe gedacht, naja, ist so ein weiterer Weg auf ihrem Sinnfindungstrip. Also die haben da ganz viel ausprobiert und ich habe meinen Sinn eigentlich ziemlich klar darin gefunden, mit meinen Kumpels Party zu machen und mehr habe ich auch nicht gebraucht. Aber dadurch, wenn du 2 Leute in deiner Familie hast, die auf einmal so mit Jesus anfangen, dann ist das natürlich Gesprächsthema. Ja? Von dem her war ich immer wieder mit Jesus konfrontiert. Ich muss sagen, ich hatte nichts gegen Jesus, aber ich konnte auch nichts mit ihm anfangen. Also ich war so in einer, ja, ich habe schon öfter mal gebetet, hatte da auch so ein ganz klares Prozedere irgendwie. Ja, ich sage 3-mal Danke, dann darf ich auch 3-mal Bitte sagen. Also das war so meine Art mit Gott, so dieser Deal, wie wir so miteinander auskommen. Aber mit Jesus konnte ich irgendwie nichts anfangen. Und ich weiß noch, ich habe das gehasst, ne, wenn ich mit meinen Kumpels dann unterwegs war und ich habe mir das Auto von meiner Mutter ausgeliehen. Und es war voll, kennt ihr noch das? Ich weiß nicht, ihr seid jetzt schon ein bisschen da raus, aber früher gab es sowas, das heißt Kassette, ja? Und ein viereckiges Ding, was man da irgendwie so reinstecken kann, so dick in etwa. Und das Auto war vollgepackt mit Predigtkassetten. Und mein bester Kumpel, der hat immer morgens die Gaudi draus gemacht. Komm, wir hören uns eine Predigt an und hat die Dinger reingesteckt. Ja, das ist saupeinlich. Ich habe immer, bevor wir dieses Auto genommen haben, alle Kassetten erstmal raus. Ja? Weil das wollte ich nicht. Aber dann kam es, ich bin dann von zu Hause weg. Damals musste man noch zum Bund. Ne? Ich war dann ein Jahr bei der Marine. Dann war ich eine Zeit in Kanada und dann war ich wieder zu Hause. Und habe keinen Studienplatz gehabt und war noch mal ein halbes Jahr daheim. Ja? Und da ist es dann so passiert, dass ich immer öfter mit meiner Mutter so mich unterhalten habe und sie hat mich immer mal wieder nachgefragt, ja, was glaubst du eigentlich? Und dann lagen da diese Bücher rum, die hat man halt mal wieder aufs Klo genommen und so ein bisschen durchgeblättert. Und das war für mich aber irgendwie alles fremd, ja. Das Blut und das Kreuz. Und ich habe mir gesagt, was soll das denn? Und ich habe mich immer gefragt, was wollen diese ganzen Christen so Gott kennenlernen? Ich kenne doch Gott und ich verstehe mich ziemlich gut mit ihm. Also fragt einfach mich. Ich kenne mich aus, okay? Und irgendwann kam meine Mutter an mit einer furchtbaren rosa Einladung. Ich verstehe nicht, welche Geschmacksverschiebung Christen haben. Ich weiß nicht, ob sie diese Einladungen irgendwie noch blumiger gestalten wollen, indem sie es auf buntes Papier drucken und am schlimmsten auf rosa Papier. Furchtbar. Ja, also tut mir zwei Gefallen. Ladet eure Leute gerne ein zu irgendwelchen Hauskreisen und so weiter. Aber hey, weiß ist total schön, okay? Auch schwarz-weiß, das ist toller Kontrast. Das muss nicht rosa sein und auch nicht hellblau oder sonst irgendwas Süßes. Und auch keine Cliparts mit der großen Lupe drauf oder so. Braucht's überhaupt nicht, ja? Das weiß tut's. Also, meine Mutter kam an, ja? Rosa Zettel, Einladung zum Glaubensgrundkurs. Willst du da nicht mal hingehen? Natürlich nicht. War ganz klar, ich will da natürlich nicht hingehen, ja, weil in meinem Kopf war die klare Vorstellung, Glaubensgrundkurs, da werden jetzt irgendwie so ein kleines Grüppchen alter Mütterchen zusammensitzen, ihren roten Tee trinken und Salzstängelchen knabbern und irgendwie total verklemmt in diesem Kreis sitzen. Und das will ich nicht werden. Ich will so jemand gar nicht werden. Ich habe gesagt, ich überlege es mir mal. In der guten Hoffnung, oh, ihr habt echte Probleme, ihr Armen. Aber ihr habt immer noch ein bisschen Zeit. Ich dehne das einfach ein bisschen aus, ja. In der guten Hoffnung, dass meine Mutter das vergisst wieder, ja, was eigentlich so im Rückblick total lustig ist, weil wenn du jemanden zu sowas einlädst, ja, und du bist Christ, dann betest du natürlich die ganze Zeit dafür, dass der auch kommt. Die Tatsache, dass du dann denkst, der könnte das vergessen, ist eigentlich so im Rückblick ziemlich lustig, aber es war meine Hoffnung, auf die Vergesslichkeit meiner Mutter zu setzen, und es ging so ein paar Wochen ins Land und ich habe gedacht, alles klar, das Ding ist abgelaufen, dann kam sie wieder, und wie sieht's aus, willst du nicht gehen? Und na gut, irgendwann habe ich gesagt, alles klar, ich gehe da mal hin. Und ich war total verblüfft, als ich da war, weil da saßen nicht die alten Mütterchen, sondern da saßen Jugendliche. So ganz normal wie ich, die irgendwie auch ihr Leben so ein bisschen genießen wollen, die lustig sind, die Spaß haben und die ihre Fragen haben. Ja? Ui, jetzt mit Echo. Die ihre Fragen haben und das hat mir total gut getan, ja, da in diesem Kreis einfach mal zu sitzen, so nicht mit meiner Familie zu diskutieren, weil bei meiner Familie, da musste ja natürlich immer Kontra geben, ja, da musste ich immer dagegen sein, selbst wenn ich das eingesehen habe, was sie gesagt haben, ja. Ich habe mit meinen Leuten diskutiert, mit meiner Familie, bin danach mit meinen Kumpels losgezogen und habe die Argumente, die ich gerade gehört habe, meinen Kumpels hingelegt. Ja, das hat mich überzeugt, was die gesagt haben, aber durfte ich natürlich nicht zugeben, ja, weil sonst kommt es ja, oh ja, bald bist du auch Christ, gell? Ich denke, du bist schuld, na super. Immerhin noch ein Smiley, ne? Ja, ihr habt in etwa noch 2 Minuten Zeit, um dieses Problem zu lösen. Ich glaube nicht, dass ich schuld bin. Ich erzähle kurz meine Geschichte fertig und dann kriegen wir den Beamer hin, okay? Also, jedenfalls, ich bin in diesen Kurs gegangen, hat mir echt gut gefallen, hat mir geholfen. Ich musste den aber wieder aufhören, habe dann angefangen zu studieren, habe ganz kurzfristig noch einen Studienplatz gekriegt und ich habe dann gemerkt, dass, Jesus hat irgendwie so seine Angel ausgeworfen, ne? Und ich war am Haken. Ich habe das gemerkt, dieser Mann, Jesus, diese Person, hat eine Faszination auf mich ausgeübt. Und ich habe gemerkt, das, was der sagt, das stimmt. Und und irgendwas in mir, da war ein Zug da, dass ich gesagt habe, ich möchte mit diesem Jesus zusammen leben. Ich möchte, dass der in meinem Leben dabei ist. Ich habe null Ahnung gehabt, was das heißt, ja. Also ey, hättet ihr mich damals gefragt, das ist jetzt in etwa 14 Jahre her oder 13, und mir hätte jemand gesagt, hey, du sitzt mal vor so ein paar Jugendlichen und erzählst von deinem Weg. Dann hätte ich gesagt, ja, hier oben werde ich sicher nicht machen, ja, ich habe ganz andere Ziele im Leben. Aber ich habe gemerkt, er zieht mich. Und ich bin so Schritt für Schritt einfach mit ihm gegangen. Und wisst ihr, meine ersten Jahre mit Jesus, das war echt ein langer Prozess bei mir, ja. Ich kann euch auch nicht sagen, an dem Punkt habe ich mich bekehrt, bang. Sondern das war echt so ein langsames Reindriften. Und ich war immer noch am Anfang der Mega-K.O. Also ich lache mich heute schlapp über die Aktionen, die ich da gemacht habe. Ich habe mit meinen Kumpels im Studium, ja, wir haben heftig diskutiert über den Glauben. Und ich habe das alles verteidigt und alle ihre Argumente niedergemacht. Und eine halbe Stunde später lag ich total besoffen in der Ecke und konnte gar nichts mehr sagen. Ja. Ich war auf jeder Party und war mit Volldampf dabei. Und ich will das nur klarstellen. Ich feiere heute immer noch unglaublich gern. Ja? Und ich habe zum Glück eine Frau, die feiert auch wahnsinnig gern. Wir feiern gerne. Ich habe jetzt gelernt, das ein bisschen moderater zu machen wie früher. Nichtsdestotrotz, ich feiere gerne und ich bin überzeugt davon, und das werdet ihr hoffentlich heute so ein Stück weit mitkriegen, dass Jesus auch unglaublich gerne feiert. Ja, Jesus feiert total gerne. Und so ging das in meinem Studium so vor sich hin, ja, dass ich... Ich war immer noch die Partysau und irgendwann habe ich so gemerkt, dass Jesus zu mir sagt, du Ingmar, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, wie sehr du da abgehst. Ja? Vielleicht geht das ein bisschen weniger stark. Und ich habe gesagt, nee, will ich aber nicht. Ja, das bin ich, das macht mir Spaß, ich will so sein. Und dann habe ich aber gemerkt, nach jeder Party, so, irgendwie hat es mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe so gemerkt, oh Mann, da ist dieser Jesus jetzt und der verändert mich tatsächlich. Ich hatte in der Zeit keine Gemeinde, ich habe keine Bibel gelesen, nichts. Und ich finde das so beeindruckend, mit welcher Geduld und mit welcher Liebe Jesus mir nachgegangen ist. Ja? Und das finde ich total schön. Und einfach, wenn ich so diesen Weg zurückschaue und merke, wie Jesus mich an die Hand genommen hat, wo ich einfach nur staunen kann. Wisst ihr, und dann kam so die Zeit, dann habe ich angefangen, so ein paar Jugendliche kennenzulernen, die in der Gemeinde waren, und dann haben wir zusammen angefangen, Bibel zu studieren. Ich war ja die absolute Greenhorn und hatte null Ahnung, aber ich war irgendwie der einzigste Kerl da dabei, das waren nur Mädels, und die haben gesagt, naja, du bist der Mann, du musst das hier natürlich leiten. Ich hatte ja keine Ahnung, aber an der Stelle habe ich so ein bisschen dann angefangen, mal die Bibel zu lesen, das hat mir auch Spaß gemacht. Und auch zu studieren. Und dann habe ich angefangen, so mich in diese Briefe da reinzulesen. Ja? Und das war so der Anfang, dass ich angefangen habe, diese Briefe zu studieren. Und ab der Zeit, ich will nicht sagen, dass Jesus in den Hintergrund gerückt ist, aber die Evangelien an sich sind dann für mich sowas geworden wie, naja, das ist toll für evangelistische Hauskreise. Ne? Da sind so süße Geschichten drin von Jesus und die kann man so toll erzählen und da kann man Leute so erzählen, wie ist Jesus und wie ist er zum Glauben gekommen. Aber die Person Jesus ist für mich tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja? Und das ist dann und wann mir aufgefallen, wenn ich mal wieder was gesehen habe oder was gelesen habe. Ich habe zum Beispiel dieses Buch gelesen, ja, also hoch umstritten, ich weiß schon, The Shack, auf Deutsch hieß das, Die Hütte, genau. Ja, mir hat das Buch total gut gefallen und ich habe das gelesen und es hat mir eine Sache mit mir gemacht. Ich habe mir meine Bibel geschnappt und ich habe mir alle meine Evangelien wieder durchgelesen, weil ich habe mich gefragt, hey, wie ist Jesus eigentlich? Also kann mein Jesus so nett sein, wie er da beschrieben ist? Geht das? An welchen Jesus glaube ich eigentlich und wie ist dieser Jesus eigentlich? Und das hat mich echt dahin gebracht. Ich habe mich wieder gefragt, hey, kenne ich diesen Jesus eigentlich oder habe ich nur viel über ihn gehört oder habe ich nur viel über ihn gelesen? Wie ist dieser Jesus eigentlich? Und ich finde diese Frage unglaublich wichtig, immer wieder zu stellen, dass wir uns fragen, wer ist Jesus und wie ist er und was macht er eigentlich? Und an der Stelle brauchen wir den Beamer, das ist himmlisches Timing, wunderbar. Ich habe keine Augen im Hinterkopf, sorry. Okay, und das ist die Sache, über die ich mit euch heute reden will. Ja? Ihr werdet höchstwahrscheinlich nichts Neues hören, ja? Keine zusätzlichen Stories oder Evangelien oder noch sonst was. Die alten Geschichten, aber einfach, dass wir darüber mal wieder nachdenken. Kennt jemand von euch die Band Depeche Mode? Ist immer noch angesagt, ne, so ein Stück. Also sie sind ja echt sau alt, die Typen. Das sind ja eigentlich schon Opas. aber immer noch voll dabei. In den 80er Jahren hatten die ein ganz bekanntes Lied und wir wollen das mal kurz einspielen. Liebes Musikteam, da könnt ihr euch noch ein bisschen was abschauen, ne? Ja, so geht mit Stimmung machen. Nee. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie Depeche Mode zu diesem Lied steht und wie sie da drauf kommen. Jedenfalls, das Lied ist ein ziemlicher Brüller geworden. Es wurde, glaube ich, 1000 Mal gecovert von allen möglichen Leuten. Für alle Johnny Cash-Fans. Auch Johnny Cash hat es gecovert. Aber der Text, der bringt echt was so auf den Punkt, ja, der geht, your own personal Jesus, someone who hears your prayers, someone who cares, someone who's there. Und so geht das Lied die ganze Zeit weiter, also, ihr habt jetzt quasi, auf Deutsch, ach so, okay, dein eigener persönlicher Jesus, jemand, der deine Gebete hört, jemand, der sich um dich kümmert, jemand, der da ist. Und wisst ihr, ich glaube, so viele Leute, wie hier sitzen, so viele Bilder haben wir von Jesus. Das heißt, jeder von uns hat tatsächlich zu einem gewissen Grad seinen eigenen persönlichen Jesus. Und dieses Anspiel, was hier gerade gemacht wurde, das war total genial. Ja, das hat das echt super auf den Punkt gebracht. Wir kneten uns so ein bisschen unseren eigenen persönlichen Jesus zusammen. Ja, unsere Version Jesus, so wie wir ihn gerne hätten. Und so wie wir es brauchen im Endeffekt, ne? So wie es gerade in unsere Situation reinpasst. Und da gibt es natürlich eine gewisse Gefahr dabei, wenn du das machst, ja? Wenn du dir deine Version Jesus zusammenzimmerst und zusammenschusterst. Ich möchte euch das an einem Beispiel klar machen, ja? Das ist jetzt mehr so das Beispiel für die Damen. Wir bauen uns mal euren Traummann, ja? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ich fand, der sieht ganz gut aus, oder? Keine Ahnung, mir wird der gefallen. Ja, so kantiges Gesicht und so, 3-Tage-Bart, ganz lässig und so. Dein Traummann, ja, keine Ahnung, ich habe das einfach mal so zusammengestellt, ja. Der ist total gut aussehend, aber der hat natürlich nur Augen für dich, ja. Der wird auf keinen Fall irgendeiner anderen Frau hinterher schauen. Dein Traummann, der ist total intelligent, aber total bescheiden, ja, in keinster Weise überheblich oder sowas. Dein Traummann, der ist total reich, aber auch total großzügig. Also, hey, jeder, der irgendwie was braucht, natürlich, der hat immer was für den da. Dein Traummann ist total humorvoll, aber immer mit dem nötigen Ernst. Und so, ich weiß gar nicht, kommt jetzt noch was? Dein Traummann, natürlich, oh ja, habe ich vergessen, ja, wie dieser junge Mann hier, der ist total durchtrainiert, aber der ist nie im Fitnessstudio, ja? Der hat natürlich immer nur Zeit für dich. Jeden Abend ist der da für dich. Aber, wie ich hier, Sixpack-Bauch, gar kein Thema. Was ist das Problem, wenn du dir deinen Traummann zusammenzimmerst? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Herren der Schöpfung so intelligent sind, dass sie diese Transferleistung bringen können. Also was ist, ich sage es einfach mal so, wenn du deinen Traumpartner dir zusammenschusterst? Naja, das Problem ist, du wirst enttäuscht werden. Du wirst enttäuscht werden, weil diese Person wird es zu 99% nicht geben. Also für euch Damen, ich bin hier die Ausnahme, ist klar, ne? Aber ich bin leider schon vergeben, es tut mir leid, ne? Oh, ja. Bisschen lauter, bitte. Du wirst enttäuscht werden. Das Gleiche passiert dir, wenn du dir deinen Jesus zusammenzimmerst, ja? Wenn du zu Mac Jesus gehst und sagst, eben, ich hätte gerne den Terminator Jesus oder ich hätte gerne den Spaß Jesus oder welchen auch immer, ja? Du wirst an irgendeiner Stelle früher oder später enttäuscht werden. Und das Problem ist, das kann dich um deinen Glauben bringen, ja? Im blödsten Fall erlebst du Schiffbruch. Du hast dir einen Jesus zusammengebaut, von dem du sagst, hey, mein Jesus, ja, der ist dafür zuständig, dass mein Leben möglichst problemfrei verläuft. Und auf einmal hast du ein Riesenproblem am Allerwertesten hängen. Und du merkst, hey, das funktioniert ja gar nicht mehr. Jesus, was ist denn los? Du funktionierst ja gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und du wirst enttäuscht werden. Und vielleicht läufst du weg und sagst, naja, wenn der nicht funktioniert, dann was soll's? Also was soll ich da mit dem anfangen? Was soll ich dann damit machen? Du wirst also eventuell Schiffbruch erleiden. Und wisst ihr, deswegen ist das so wichtig, dass wir immer wieder uns über diesen Jesus Gedanken machen. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Und das ist der Punkt, versteht ihr? Die Art und Weise, wie du Jesus siehst, das ist dein Bild, wie du Gott siehst. Wie du Gott siehst, wie du Gott wahrnimmst, wer Gott für dich ist. Und wisst ihr, ich denke, so viele Leute, wie hier sitzen, wie ich das schon gesagt habe, so viele Gottesbilder haben wir hier auch. Ja? Vielleicht ist Gott für dich, je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast und aus welchem Background du kommst und mit welchen Christen du zusammen bist. Ja? Das kann ganz unterschiedlich sein, welche Erlebnisse und welche Erfahrungen, welche Bilder du von Gott hast. Vielleicht ist Gott für dich so ein bisschen der himmlische Spaßverderber. Ja? Der sagt, hey, sobald es irgendwie Spaß macht, nee, darf nicht sein. Ja? Vielleicht ist Gott für dich auch so der himmlische Polizist, der sitzt da oben mit seinem Knüppel in der Hand so, und der guckt nur und wartet, darf ich mal wieder draufhauen, ja? Der wartet nur drauf, dass jemand was falsch macht. Vielleicht ist Gott für dich der Feuerwehrmann. Ja, es brennt irgendwo in deinem Leben und du sagst, oh, Jesus, Hilfe, Feuer. Und Jesus kommt an und der löscht das und du sagst, Jesus, vielen Dank. Jesus sagt, alles klar, bis zum nächsten Mal. Und du machst wieder weiter, bis es wieder mal brennt in deinem Leben. Vielleicht ist Jesus für dich auch so dieser senile alte Opa. Ja, der sitzt im Himmel, auf seinem Stock gelehnt, so, oh, ja, Kindchen, ja, macht mal, ist alles gut, ist alles schön, ja. Und du lebst einfach dein Leben. Und natürlich, dieser Gott hat null Bewandtnis für dich. Was soll er dir sagen? Er nickt dir alles ab. Vielleicht ist Gott für dich auch ein Stück weit, selbst wenn du das nicht mal so offen sagen würdest, vielleicht ist Gott für dich auch der zurückgezogene Schöpfer. Ja, du sagst, ich glaube schon, dass Gott hier irgendwie alles ins Laufen gebracht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass alles aus Zufall entstanden ist. Das ist mir zu schwer zu glauben. Da steckt schon irgendwie jemand dahinter. Aber der hat sich zurückgezogen. Und der interessiert sich nicht mehr für das, was hier abgeht und was hier läuft. Ja? Ganz egal, wie deine Vorstellung von Gott ist, sie wird deine Beziehung zu ihm prägen. Das heißt, die Art und Weise, wie du Gott siehst und wie du ihn dir vorstellst, wird deine Beziehung zu ihm prägen. Wenn Gott für dich der senile alte Opa ist, dann wirst du dein Leben nach deinen Regeln leben, weil was soll er dir sagen? Wenn Gott für dich der zurückgezogene Schöpfer ist, welchen Grund hast du dann, irgendwie Zeit mit ihm zu verbringen, wenn er das gar nicht möchte, wenn er überhaupt nicht erreichbar ist, wenn du keine Verbindung und keinen Kontakt zu diesem Gott kriegen kannst? Wenn Gott für dich der Spielverderber ist, der Spaßverderber ist oder vor dem du Angst haben musst, dass du einen Fehler machen könntest und er dich dafür bestraft, dann prägt Angst diese Beziehung. Also die Art und Weise, wie du Gott siehst, wird deine Beziehung zu ihm prägen. Und wenn du ein falsches Bild von ihm hast, dann wird dich das davon abhalten, dass du dahin kommst, wo Gott dich haben möchte. Nämlich in einer engen und intimen Beziehung zu ihm. In einer Beziehung, die dich erfüllt, in einer Beziehung, die dich aber auch gleichermaßen herausfordert. Eine Beziehung, die dich auch durchaus ab und zu mal verstört. Eine Beziehung, wo du nicht immer Jubel, Trubel, Sonnenschein schreist, sondern wo du wirklich auch manchmal an harte Stellen geführt wirst, aber immer an seiner Hand. Das heißt, die Art und Weise, wie du Gott siehst und in dem Sinne auch, wie du Jesus siehst, wird dein Leben immens beeinflussen. Deswegen ist das so wichtig, dass du dir diese Frage stellst und dass wir uns alle diese Frage stellen. Jesus, wer bist du eigentlich? Und dass wir uns ihn immer wieder genau anschauen und versuchen irgendwie zu verstehen, okay, was soll das jetzt? Warum machst du das? Und warum handelst du so? Okay, ich habe mir in der Vorbereitung auf den Jugendtag heute ganz viele Jesus-Verfilmungen angeschaut. Ja? Weil ich liebe Filme. Ich mag Filme total. Ja? Und ich fand das mal total spannend, mir das anzuschauen, wie stellen Leute Jesus dar. Und jetzt stell du dir mal vor, du sitzt im Zug, ja? Und ihr wohnt hier ja ganz nah, Potsdam, Babelsberg, dicke Filmstudios. Du sitzt so im Zug und vielleicht liest seine Bibel oder du kommst mit dem Typ gegenüber von dir ins Gespräch und es kommt so raus, das ist ein großer Filmproduzent und der möchte gerade einen Jesus-Film machen, ja? Und du erzählst ihm, hey, ich bin übrigens Christ und ich kenne diesen Jesus und er sagt, hey, voll gut, du wirst mein Berater. Und du sollst jetzt quasi einen Jesus-Film machen. Du sollst diesen Jesus auf die Leinwand bringen. Das heißt, du kriegst irgendwie eine gewisse Summe an Geld und du musst jetzt anfangen, dir zu überlegen, okay, wie sieht mein Jesus eigentlich aus? Wie stelle ich den dar? Wie war der wohl so? Wie war der unterwegs? Was war das für ein Typ, ja? Und wir haben so verschiedene Bilder von Jesus auch vor Augen, ja? Also, ich habe euch so ein paar mitgebracht. Da gibt es einmal so diesen Kuschel-Jesus. Das ist der mit Lämmchen auf dem Arm, ja? Der immer ganz durch die Gegend läuft. Irgendwie schon so mehr über der Erde schwebt vielleicht. Und dann wäre euer Film natürlich total weich gezeichnet, ja? Also alles ganz weich und ganz sanfte Haut und oh, Jesus hat sogar einen Bart tatsächlich, okay. Das müsstet ihr überlegen, ob euer weicher Jesus einen Bart hat oder nicht. Es gibt aber auch den Stoiker-Jesus, ja. Also der Stoiker, das ist der, der lässt keine Gefühle an sich ran. Blick immer geradeaus, null Emotionen, der läuft so durch die Gegend und bringt so seine Reden und so. Also ich habe mir ein Evangelium angeschaut, ihr werdet auch einen Ausschnitt davon sehen. Ist eine ganz bekannte Matthäus-Verfilmung von einem total interessanten Typ. Ja? Paolo Pasolini war ein Kommunist, war schwul, war in dem Jahr, bevor er dieses Evangelium verfilmt hat, ist er von der katholischen Kirche angeklagt worden wegen Gotteslästerung. Und er stand mal im Stau, ist in ein Hotel gegangen. Und da lag eine Bibel, dann hat er das Matthäus-Evangelium gelesen. Und nein, er hat sich nicht bekehrt, aber er war total umgehauen von dieser Geschichte. Und er hat gesagt, ich muss das auf die Leinwand bringen. Und sein Jesus, das ist mehr so eben dieser Stoiker, ja, der läuft durch die Gegend und bringt so seine, immer im Laufen, immer in Action und wenig Beziehung irgendwie. Ist das dein Jesus? Keine Ahnung. Ist dein Jesus der Jesus Revolution Jesus, ja? Rot ist die Revolution und rot ist mein Blut. Keine Ahnung, ja, der kämpft für soziale Gerechtigkeit und der irgendwie so den Armen wieder zur Hilfe kommt und so ein bisschen Robin Hood-mäßig vielleicht. Oder ist dein Jesus vielleicht so dieser Überheilige, ja? Ja, wahrlich, wahrlich, Amen, ich sage dir. Der, naja, nicht mehr so richtig den Bezug zur Erde hat und schon wieder halb im Himmel angekommen ist. Also du müsstest dir überlegen, wie ist dein Jesus so? Wie sieht dein Jesus aus? Ja, das wäre natürlich auch eine wichtige Frage. Welchen Schauspieler nimmst du dafür? Ja? Hast du eher so einen, so, ja, lange Haare, schwerer Bart, ganz lustiger Kerl? Ja, ich meine, das wäre so, hey, wenn ich euch dieses Bild einfach gezeigt hätte, die meisten von euch hätten gesagt, hey, das ist Jesus. Ich hatte damals bei mir in der Schule einen, das tut mir voll leid, da war ich noch kein Christ, ich sage das ganz klar zu, lange Haare, ganz lang und schmächtig und wir haben den immer Jesus genannt. Ja, der ist auch immer im Birkenstock rumgelaufen und er hatte einfach den Spitznamen Jesus. War ein lieber Kerl. Vielleicht ist euer Jesus auch der hier, ja? Ich weiß es nicht. Ihr müsstet euch fragen, euer Jesus, wie ist der so vom Typ her, ja? Wie ist der so vom Charakter her? Ist euer Jesus humorvoll? Also versteht euer Jesus Spaß? Ist er witzig vielleicht sogar? Oder ist er ganz ernst und streng? Ist euer Jesus zuvorkommend? Ist euer Jesus ein Gentleman? Ist er zurückhaltend? Oder ist er eher streng? Ja, dass er immer mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft. Ist euer Jesus fröhlich? Oder ist er irgendwie so die ganze Zeit beladen? Ist er miesepetrig und genervt von all den Menschen um sich rum? Oder ist er irgendwie voller Energie und sprudelt die ganze Zeit so und möchte machen und ist unterwegs? Also, versteht, wie ist Jesus? Wie ist euer Jesus? Die Bibel lässt uns da schon ein Stück weit einen Freiraum, ja? Sie geht auf viele Dinge nicht ein, aber ich denke, je öfter wir uns mit den Evangelien und diesen Geschichten von Jesus befassen, umso mehr können wir uns da reindenken und wir müssen uns die Zeit nehmen, uns da tatsächlich reinzudenken. Und ich möchte euch jetzt einfach mal, nur mal als Beispiel, ja, zwei Verfilmungen zeigen. Das sind zwei Verfilmungen vom Matthäus-Evangelium und zwar sind die wortwörtlich. Die erste Verfilmung, die ich euch zeige, das ist diese Pasolini-Verfilmung, ja? Und es geht um Matthäus 8, die Heilung des Aussätzigen. Und es ist einfach der Bibeltext, okay? Es ist einfach der Bibeltext. Und Menschen, die ihre Version, wie sie Jesus sich vorstellen, da reingelegt haben. Okay, wir fangen an mit Paolo Pasolini.
Sage es keinem, aber geh hin zu dem Priester und zeige dich und opfere die Gabe, die Moses vorgeschrieben hat, zum Zeugnis für jene.
Ich bin geheilt!
Okay, das war Version 1. Bibeltext. Paolo Pasolinis Jesus ist das. Ja? Und ich habe ja schon gesagt, es ist mehr so der, ja, ich würde ihn mal so ein bisschen als den Stoiker bezeichnen. Ja, der lässt sich nicht viel anmerken, dieser Jesus. Ne? Du bist geheilt. Punkt. Keine Ahnung, vielleicht ist das für euch was. Ich meine, klar, die Verfilmung ist ein bisschen alt, aber der hat massig Preise abgeheimst, dieser Film, okay? Also, und ist ganz bekannt. Aber wenn ihr über Jesus nachdenkt, vielleicht ist das die Art und Weise, wie ihr ihn auch seht. So ein bisschen emotionslos. Und wir werden darüber später noch ein bisschen reden und nachdenken. Ich möchte euch jetzt eine andere Verfilmung zeigen. Genau die gleiche Stelle, Matthäus 8, Heilung des Aussätzigen, aus einer Verfilmung, die nennt sich die Live-Bibel. Also ist ein bisschen ein blöder Name, aber ist die komplette Verfilmung des Matthäus-Evangeliums. Ja? Wort für Wort, da ist tatsächlich alles drin. Also Pasolini hat nicht alles reingebracht, aber bei denen ist alles drin, okay? Und schaut euch den Jesus an.
Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder.
Wenn du willst, kannst du mich reinmachen.
Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn.
Ich will es. Sei rein.
Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm:
Hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe da, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein.
Okay. Also ihr seht schon, gleiche Bibeltext. Komplett anders, oder? Du bist auf einmal den total emotionalen Jesus, der sich unglaublich freut, dass ein Mensch heil geworden ist, dass er gereinigt worden ist, der sich mit ihm auf dem Boden rumkugelt und sich freut. Versteht ihr jetzt, welches Riesenspektrum da drinnen ist und welche Bilder von Jesus da drinnen sind und wie groß diese Möglichkeiten einfach sind? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, uns diese Frage zu stellen: Hey, wie bist du jetzt eigentlich wirklich, Jesus? Ich will dich kennenlernen. Ich will das wissen. Ein Vers, der mich, als ich zum Glauben gekommen bin, total angesprochen hat, war Matthäus 7, Vers 7. Sucht und ihr werdet finden. Also der geht so ein bisschen weiter, aber das war so das, dieser kleine Part, der hat mich voll herausgefordert. Weil Jesus sagt das nicht zu irgendwelchen Leuten, sondern Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Er sagt das zu seinen Jüngern, wo du sagen würdest, hey, Moment mal, die haben ihn doch schon gefunden. Nein, er sagt zu ihnen, sucht und ihr werdet finden. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir anfangen, die Evangelien so zu lesen und uns diese Frage stellen, okay, ich müsste das jetzt darstellen, ich müsste diesen Jesus jetzt darstellen, wie wäre mein Jesus wohl? Wie muss ich ihn mir vorstellen? Und dass wir anfangen, wirklich nach ihm zu suchen. Ich glaube, dann kommen wir in eine richtig tolle Tiefe. Wo wir auch wirklich in eine tiefe Beziehung zu Jesus finden können. Einfach dadurch, dass wir uns so viel mit ihm beschäftigen und dass wir so viel über ihn nachdenken und so viel auch reden mit ihm. Und darum, wir werden uns heute drei kleine Geschichten anschauen. Und das ist nur so ein kleiner Tropfen, ja? Aber ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen reinnehmen kann und animieren kann, dass ihr sagt, hey, ich möchte jetzt auch wirklich über diesen Jesus nachdenken.